RD.
Ja, ja, und ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich hier allein sitze, weil ja gerade so viele Leute krank sind um einen Rumpf, kippen alle um, Grippe und so.
Ja, das sehe ich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Aber mir geht es zum Glück gut. Ich bin ein bisschen müde, sehr früh heute aufgestanden, kurz vor 5.
Oha.
Aber fit.
Ich bin eigentlich auch fit. Also ich habe mir auch so eine Grippeschutzimpfung gegönnt und gehe also immunisiert durchs Leben und bin ganz froh, dass ich das gemacht habe. Hast du denn, Jan, hast du so einen Tipp für Krankenbettlektüre? Was liest man denn am besten, wenn man im Bett liegt?
Ach, man hat ja Zeit. Also ja. Kann man sich auch mal an so ein dickes Buch wagen, wie Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Nein, Quatsch, das schafft man natürlich nicht, weil der Kopf dann ja meistens dicker ist als das Buch. Und dann greife ich ganz gerne entweder zu Kurzgeschichten. Das ist dann gerade das, was ich von der Aufmerksamkeit her noch schaffe. Bei mir dann gerne Somerset Maugham oder Guy de Maupassant oder auch Lydia Davis oder Graphic Novels. Das lese ich dann immer ganz gern, wenn es mir nicht so gut geht. Manchmal aber, ehrlicherweise, wenn ich krank bin, bin ich auch eher so der Fernsehserien-Gucker.
Ah, oh. Ja, das versuche ich auch zu vermeiden und häufiger zu lesen. Und ich habe immer ganz gerne in der Vergangenheit sowas wie Stadtgeschichten von Amistad Maupin gelesen. Das sind so leichte Geschichten. Da ist ein bisschen Action. Aber der Kopf wird auch nicht, sagen wir mal so, überanstrengt.
Ich erinnere mich an das Buch, das haben wir in Lübeck besprochen. Ich glaube, davon wäre ich eher krank geworden.
Das war ja so die Neuauflage. Es gibt ja noch alte.
Es gibt tolle Amistad Maupin, es gibt tolle, tolle Geschichten.
Und heute haben wir vielleicht auch Lektüre fürs Krankenbett dabei. Es geht um Kiffen in der DDR. Es gibt eine Dystopie aus Norwegen und auch einen Steinzeitroman.
Ja, eigentlich so alles, was zwischen zwei Buchdeckel passt.
Eat, Read, Sleep.
Wir sind Jan Ehlert
und Daniel Kaiser und wir sind Kulturredakteure beim NDR und wir lieben es zu essen, zu lesen und zu schlafen, also Eat, Read, Sleep.
Alle Folgen von Eat, Read, Sleep, die gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr dort also den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge, die neu erscheint.
Ja, und wir wollen mit diesem Podcast Lust machen auf Bücher, Lust machen aufs Lesen mit allen Sinnen. Und deshalb gibt es auch, Stichwort Eat, immer etwas zu essen oder zu trinken mit Buchbezug.
Die literarische Vorspeise.
Ich gieß mal kurz ein, warte. So.
Ja, es sieht ein bisschen aus wie Medizin, sag ich mal. Also.
Das ist eine besondere Medizin. Ich habe mich heute inspirieren lassen, Jan, von dem Buch, das du mitgebracht hast. Die Mayas, ein alter Familienroman aus Portugal von José María Eza de Queiroz. Die sitzen da in Portugal vor 150 Jahren in einem großen Anwesen in Lissabon und reden. Also so reiche Leute, intellektuelle Dichter, die spielen Karten, die diskutieren über Liebschaften, über Politik, hören Musik, Chopin, guck mal, ich habe Chopin mitgebracht, und trinken englische Punches, also so Cocktails mit Tee und Alkohol. Und ich dachte, ich versetze uns mal in die Stimmung. Stell dir vor, schließe die Augen, einen Frühlingstag in Lissabon vor 150 Jahren.
Und ich weiß ja, dass da Alkohol drin ist, hier auch.
Ausnahmsweise Alkohol. Wir sind ja keine großen Alkoholfreunde im Eat, Read, Sleep. Du musst es ja auch nicht exen jetzt, ja?
Ich gucke mal, es kann ja viel sein oder wenig. Es ist bräunlich, dieser Punch, also so ein bisschen wie Pfirsicheistee, würde ich sagen.
Genau, und da drin ist tatsächlich, also es ist Rum drin, es ist Cognac drin, ja, Zucker, viel Zucker und schwarzer Tee.
Ja, kann man morgens um 9 schon mal machen.
Aber ich kann mir das richtig schön vorstellen. Also da trinken die, das ist ja so ein süßliches Teegetränk mit Schuss sozusagen, ja. Und da sitzen sie zusammen in ihrem Salon und trinken und lassen den Tag bei Kartenspiel an sich vorüberziehen. Also ein bisschen hat mich die Stimmung in dem Buch auch erinnert an das Lebensmotto von Harald Juhnke. Seine Definition von Glück: keine Termine und leicht einen sitzen. Und so ähnlich kann ich mir das irgendwie auch vorstellen. So war das damals bei den Mayas und den Freunden vor 150 Jahren in Lissabon.
Ja, und es geht ja aber nicht unbedingt so gut aus. So viel muss man an der Stelle schon mal sagen. Also Vorsicht jetzt, Alkohol am Morgen, das kann man hier in Eat, Read, Sleep im Studio mal machen. Ja, man sollte es nicht, wir werden über das Buch ja noch ausführlich sprechen. Ich habe dir ja ein besonders schönes Buch, mehr als, es hat ja fast 1000 Seiten.
Ja, 954.
Und da wird relativ viel drauf getrunken, aber nicht nur auf diesen 1000 Seiten. Da geht es ja auch noch um vieles andere. Aber diese Stimmung, die wird wirklich ganz schön damit eingefangen.
Genau, in unserem Samt-Sofa-Podcast-Studio, neuerdings sogar mit Bücherregal, ein bisschen Mayas Feeling. Und jetzt können wir uns also schon leicht gestärkt mit den ersten Schlucken dem Buch widmen, das wir in dieser Folge ausgelost haben von der Bestsellerliste, und wir können das jetzt wirklich ganz schonungslos und hemmungslos besprechen.
Ja, ich nehme mal lieber einen großen Schluck.
Bestseller-Challenge.
Wir haben gelesen Für immer von Maja Lunde. Und Maja Lunde, das ist ja die, die mit diesen Romanen Die Geschichte des Wassers, Die Geschichte der Bienen sehr, sehr bekannt wurde. Waren eigentlich, glaube ich, alles Bestseller, was sie geschrieben hat. Jetzt etwas ganz anderes. Tiere kommen da maximal am Rande vor. Ellen, eine der Figuren, merkt es zuerst. Sie arbeitet in einem Bestattungsinstitut und auch wenn das insgesamt kein besonders stressiger Job ist, in den vergangenen Tagen war es doch ganz besonders ruhig. Sehr, sehr ruhig, denn es gab keinen einzigen Anruf. Kein Mensch, so scheint es, ist gestorben. Und nicht nur in Ellens Beerdigungsinstitut ist das so. Tatsächlich ist kein einziger Mensch ums Leben gekommen, seit ein paar Tagen schon, denn irgendetwas ist hier aus dem Lot geraten. Während Pflanzen und Tiere weiterleben, weiter wachsen, weiter sterben, scheinen die menschlichen Körper in einer Art Stillstand gefangen zu sein. Nichts, wirklich gar nichts verändert sich mehr. Auch keine Barthaare, keine Fingernägel wachsen mehr. Das ist für einige zunächst ein totales Geschenk, für Jenny zum Beispiel. Jenny leidet an einer tödlichen Krankheit, das weiß sie noch nicht so lange und hätte eigentlich nur noch wenige Wochen, maximal Monate zu leben. Jetzt hat der Tumor das Wachstum eingestellt, sie bekommt also Zeit geschenkt. Auch für Otto und Margot, beide Rentner, ist das zunächst ein Geschenk, denn beide merken, jetzt kommt nicht nur noch der Lebensabend, der Rest vom Leben, sondern plötzlich tun sich ganz neue Welten, ganz neue Leben vielleicht auf. Für andere aber ist dieser Stillstand ziemlich furchtbar. Für Jakob und Lisa zum Beispiel, denn Lisa ist schwanger in der 25. Woche und sie bleibt auch schwanger in der 25. Woche. Das Kind wächst auch nicht mehr weiter. Und für Jakob, der Woche für Woche mit so einer App verfolgt hat, wie das Kind sich weiterentwickelt, wann wachsen die Wimpern, wann schlägt das Herz, wann wird es wirklich ein kleiner Mensch, für den ist das auch als beobachtender Vater ganz besonders furchtbar. Und anhand dieser und noch einiger weiterer Schicksale erzählt Maja Lunde dann, was es mit uns machen könnte, wenn wir plötzlich nicht mehr sterben können, wenn die Zeit für uns stillsteht. Eben auch für Otto und Margot, die plötzlich sich die Frage stellen, wenn wir jetzt nicht mehr nur noch vielleicht 10 oder 20 Jahre haben, sondern möglicherweise 100, wollen wir dann wirklich zusammenbleiben oder wollen wir dann nochmal einen neuen Anfang wagen? Und auch Jenny versucht herauszufinden, was macht sie denn jetzt mit dieser geschenkten Zeit, die plötzlich da ist? Wie kann sie die denn sinnvoll nutzen und was ist überhaupt sinnvoll? Während also Wissenschaftlerinnen, Politiker, Religionsgemeinschaften darüber diskutieren, was da eigentlich passiert ist und wie man die Menschheit wieder in Einklang mit der Zeit bringen kann, versuchen alle Protagonisten, ihren eigenen Weg zu finden mit der neuen Situation umzugehen. Und dabei wird der Traum von der Unsterblichkeit zumindest für einige schnell zum Albtraum. Daniel, das Buch heißt Für immer. Wie hat es dir gefallen? Hättest du für immer weiterlesen können oder warst du eigentlich ganz froh, als es dann doch mal vorbei war?
Ja, über den Schluss müssen wir vielleicht oder dürfen wir nicht sprechen, sollten wir eigentlich sprechen. Ich finde, das ist ein richtig interessantes Gedankenspiel und interessant klingt ja ein bisschen wie ein vergiftetes Lob.
Ja, nett.
Nett. Aber ich muss sagen, so ist es in diesem Fall gar nicht gemeint. Ich bin schon dran geblieben. Es ist nicht so zupackend wie Die Geschichte der Bienen. Es ist in einer anderen Weise interessant. Also was, wenn Menschen so bleiben, wie sie sind, nicht mehr wachsen, nicht mehr sterben. Ich wollte schon wissen in dem Buch, wie Menschen reagieren, wie es weitergeht, ob sie da rauskommen. Und ich finde schon, dass Maja Lunde durchdekliniert und wirklich der Sache auf den Grund geht und überlegt, was wäre, wenn? Also erst die Euphorie bei der krebskranken Frau, die plötzlich mehr Zeit hat, die sie mit ihren Kindern verbringen kann, was aber schon sehr schnell sich wieder auflöst und sie kehrt in den Job zurück. Alte Leute in Seniorenheimen, die plötzlich euphorisch und alkoholisiert Sexpartys haben, plötzlich wird dieser Traum wahr. Man sagt zum Moment, verweile doch, du bist zu schön. Und dann passiert es tatsächlich wirklich. Und der Vater dieses Babys, das aufgehört hat zu wachsen, wird Verschwörungserzähler. Also die da oben, die verheimlichen uns was. Er demonstriert und er recherchiert. Und ich mache gerade mit meinen Fingern Anführungszeichen. Also er recherchiert und deckt seiner Meinung nach eine Verschwörung auf. Die Rentenversicherung wird nervös. Und wir müssen noch mal prüfen, ob überhaupt noch gezahlt werden kann, weil die Lebenserwartung ja steigt. Und dann plötzlich haben Philosophen und Theologen, du hast es gesagt, haben das Wort. So eine 5000 Jahre alte Steintafel wird gefunden, zu Deutungen rangezogen. Angeblich ist das alles schon mal passiert. Also wie kommen wir da raus? Ich fand schon die Figuren interessant, was da in der Familie passiert. Wie der kostbare Moment plötzlich dann doch wieder egal wird. Und wenn Wachstum und Vergänglichkeit aufhören, dass das schon auch wirklich die Hölle ist. Und ich habe das so verstanden und ich habe es auch so empfunden, dass das Buch eine Hommage ist an die Vergänglichkeit, ein Plädoyer für Carpe Diem, für ein gelungenes Leben mit begrenzter Zeit. Und als solches habe ich es ganz gern gelesen. Es ist schon natürlich konstruiert, aber trotzdem hatte ich...
Ich wollte gerade sagen, es schwingt die ganze Zeit so ein großes, großes Aber bei dir mit.
Und das stimmt. Also ich bin jetzt nicht vollkommen enthusiasmiert angesichts dieses Buches. Ich finde die Idee super. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Wumms gewünscht.
Ich mag die Idee auch. Auch diese unterschiedlichen Personen, die sie rausgesucht hat. Natürlich könnte man sagen, das ist jetzt sehr schablonartig. Diejenige, die todkrank ist, dasjenige, das auf die Welt kommt, die am Lebensabend. Und dann gibt es noch die anderen, vielleicht sogar fast interessantesten Figuren, Ellen und ihre Freunde, die eben mittendrin sind, die also alle Freiheiten eigentlich noch hätten. Ich mochte die Idee sehr. Ich fand auch, dass man sehr viele Anknüpfungspunkte findet, die dann doch mit unserer realen Welt zu tun haben. Ich musste sehr viel an die Corona-Pandemie denken, total, wo ja das Leben auch auf eine Art zum Stillstand kam. Und natürlich wuchsen weiter die Barthaare. Das wäre übrigens etwas, auf das ich ganz gut verzichten könnte, wenn das irgendwann mal aufhören würde, oder Fingernägel oder so etwas. Aber trotzdem hatte man ja das Gefühl, die Zeit steht still. Was mache ich jetzt damit? Und auch der Einklang mit der Natur. Wir sind aus dem Gleichgewicht geraten, weil die Natur ja einfach weitermacht. Und Otto, das fand ich eine sehr schöne Figur. Otto ist Gärtner und Otto liebt das Gärtnern. Geht in den Baumarkt, auch eine Corona-Parallele. Plötzlich entdecken ganz viele Menschen die Lust am Gärtnern. Otto hat das schon immer gemacht. Gießt seine Pflanzen, hegt und pflegt sie. Und für ihn ist eben damit auch die Vergänglichkeit viel natürlicher, scheint sie zu sein, weil er an seinen Pflanzen ja immer das Leben und Sterben im Jahreszyklus beobachten kann.
Und das sind jetzt alles Argumente für das Buch und auch bei dir schwingt ein Aber.
Die Auflösung des Ganzen, warum es denn passiert ist. Und man kann ja zumindest verraten, am Ende gerät es wieder in Gleichklang. Das ist, glaube ich, nicht zu viel gespoilert. Aber warum? Das ist dann doch an den Haaren herbeigezogen und kann eigentlich gar nicht funktionieren. Und das fand ich schade, weil man merkt, oder ich hatte das Gefühl, am Ende weiß Maja Lunde selber nicht, wie sie da rauskommen soll. Oder es gibt eine Metaebene, die ich dann vielleicht nicht so ganz verstanden habe, die ich als Idee auch ganz schön finde. Und ich habe da lange drüber rumgedacht, ob diese Schlussszene, die Schlussszene im Wald, wo es dann regnet, ohne jetzt mehr verraten zu wollen, ob die eigentlich noch einmal eine ganz andere Perspektive raufpfropft auf dieses Buch. Aber auch dann hätte man ja diese an den Haaren herbeigezogene Begründung gar nicht gebraucht. Und das hat schon so ein, ja, ich mag, sag mal, so einen leicht alkoholisch bitteren Nachgeschmack hinterlassen, weil man ja natürlich wissen will, auch, was ist da los? Und weil dadurch die Ernsthaftigkeit nicht bis zum Ende von ihr auch durchgedacht wird. Was ist denn jetzt mit dem Vater und der Mutter und dem Kind, das nie älter werden wird als 25 Wochen? Das verpufft dann irgendwie so. Also da fehlte mir am Ende dieser letzte Zugriff, der nochmal einen neuen Gedanken aus diesen vielen spannenden Beispielen herausdestilliert hätte.
Das Ende finde ich gar nicht relevant, ehrlich gesagt, für mich, sondern für mich geht es um dieses Gedankenspiel. Und meine Kritik an dem Buch wäre, es ist tatsächlich ein Tick zu viel Reißbrett und ein Tick zu wenig Seele. Also die Figuren leben nicht wirklich, sondern die Konstruktion steht im Vordergrund. Mich hat das ein bisschen, dieses Gedankenspiel und die Folgen, an ein anderes Buch erinnert, das wir hier besprochen haben, an die Anomalie von Hervé Letellier, als plötzlich Monate später ein identisches Flugzeug noch einmal landet mit denselben Menschen an Bord. Also alles gibt es doppelt, Menschen und Flugzeug. Und es wirft alles aus der Bahn und stellt die ganz großen Fragen. Und so ähnlich ist das ja hier auch. Das ist fast Fantasy-Literatur, die beleuchtet mit fantastischen Mitteln unsere Gegenwart. Und darum geht es, glaube ich, vor allem in diesem Buch. Und das hat mich schon zum Nachdenken gebracht und zum Überlegen, was mache ich eigentlich mit meinem Tag? Wann ist für mich Zeit erfüllte Zeit und wann ist Zeit kostbar? Und wann, und das ist ja ein furchtbares Wort, ertappe ich mich dabei, auch mal Zeit totzuschlagen? Also schon diese Reflexionsebene hat es schon in mir berührt und in die Ebene des Nachdenkens. Für mich war es sozusagen als Fantasy-Literatur am Schluss gar nicht mehr interessant, wie das alles wieder ins Lot gerät und woran es eigentlich gelegen
ist. Ja, wobei ich finde schon, dass dieser letzte Gedanke ein sehr relevanter ist. Der hat mich sehr ins Nachdenken gebracht, weil das ja auch eine Kritik an unserer jetzigen Lebensweise ist, die weit über das hinausgeht, was man mit Carpe Diem vielleicht anders nutzen könnte, indem man die Zeit sinnvoller nutzt. Das schon, aber sie konstruiert hier etwas, was sie am Ende nicht auflöst. Und ich bin ganz zu Beginn, du sicherlich auch, beim Lesen von Jenny gestolpert, denn da macht sie einen stilistischen Kniff. Wir sind die ganze Zeit mit Jenny in der Ich-Erzählung und Jenny hat jetzt keine Nahtoderfahrung, aber sie wären fast abgestürzt mit dem Auto, haben es gerade noch so geschafft, auf dieser Straße vor dem Abhang zu halten. Dann lesen wir, es geht ihr nicht so gut, ein kurzes Stechen im Unterleib, bei dem sie sich zusammenkrümmte und plötzlich sagt sie da schon, Sie, aber wir reden doch die ganze Zeit über Ich. Und plötzlich wird Jenny depersonalisiert. Aber auch nur Jenny. Und die anderen Figuren, bei denen geschieht das zunächst einmal nicht. Und das wird ja am Ende aufgelöst. Es ist schon ein bisschen blöd, dass wir nicht darüber reden dürfen. Aber diese Idee am Ende, die mag ich auch als Idee. Aber sie passt eben nicht wirklich zusammen mit den ganzen anderen Experimenten, die sie da erzählt. Insofern, ja, tolles Buch, um ins Nachdenken zu kommen. Tolles Buch an der Frage, wie will ich mein Leben eigentlich sinnvoll gestalten und was mache ich eigentlich, wenn ich merke, der Körper verfällt langsam, wie gehe ich damit um? Auch das nicht loslassen können. Es gibt ja, das kann man vielleicht doch sagen, es gibt ja die Menschen, die versuchen, sich selbst das Leben zu nehmen, die durch Unfälle eigentlich gestorben werden und die leben dann aber weiter als quasi lebende Tote auf einer Intensivstation. Und das ist, sagt eine langjährige, erfahrene Krankenschwester, der schlimmste Ort, wo sie jemals gearbeitet haben. Also auch dieses nicht loslassen können, das ist hier sehr stark erzählt, dass man loslassen können muss, dass Sterben dazugehört und dass eben auch sich von Menschen verabschieden dazugehört. Und trotzdem wirkt es am Ende mir zu schnell zusammengezimmert. Ich muss jetzt zu einem Ende kommen. Ich habe keine wirkliche Idee, also nehme ich mal diese. Und das ist schade, weil so viel drin ist.
Spürbare, hörbare Vorbehalte bei uns und auch nicht alle in der Eat, Read, Sleep Community sind begeistert. Nicht schlecht, aber vom Hocker gerissen hat es mich nicht, schreibt Julia. Sie mag Lundes Schreibstil, fragte sich aber die ganze Zeit, wozu sie denn das Buch geschrieben hat. Martina fand es inhaltlich interessant, aber auch ein bisschen langweilig. Sie weiß gar nicht mehr, was passiert ist, hat sie geschrieben. Und Margret fand es vor allem am Anfang etwas lahm, aber Silke hat es in einem Rutsch durchgelesen, große Philosophie in der Praxis durchexerziert, spitze, und Silke ist Buchhändlerin und empfiehlt es auch gern im Laden. Also tatsächlich, du hast schon gesagt, für Menschen, die Lust auf so ein bisschen Philosophie haben, übers Leben nachdenken und sich davon anregen lassen, was wäre denn eigentlich, wenn?
Ja, und es ist dann aber auch nicht so tiefgehend, also nicht Horkheimer Schopenhauer im Original, dass man es auch mit krankem Kopf ganz gut lesen kann, weil der Schreibstil ist wirklich gut.
Ja. Flüssig und gut und ja, auch für kranken Kopf. Maja Lunde, Für immer, aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein, ist bei BTB erschienen, 320 Seiten, 24 Euro. Und wenn man sich's vorlesen lassen möchte, das Hörbuch wurde eingelesen von Simone Karpst im Hörverlag für 23,95 Euro.
Danne, wäre denn das etwas für dich, für immer leben zu wollen? Hast du dir das manchmal gewünscht?
Nein, nee, gar nicht. Sondern ich will auch gar nicht wieder jünger sein, sondern ich finde das Leben jetzt, so wie es ist, in seiner Vergänglichkeit, in seinem Vorbeirauschen, in seinem Wert, in seiner Kostbarkeit des Moments, finde ich total super. Insofern hat dieses Buch schon auch eine wichtige Frage berührt, weil ich das so liebe. Oder empfindest du das anders?
All die Bücher, die man da nie lesen können wird. Aber nein, ich glaube auch, ich würde viel weniger schaffen, wenn ich wüsste, ich hätte alle Zeit der Welt.
Ja.
Es ist schon dieses Wissen, wenn nicht jetzt, wann dann? Oder wenn nicht in den nächsten Jahren, wann dann? Das würde mir fehlen. Ich glaube, ich würde eher so wie die Mayas dann die Tage damit verbringen, Punsch trinkend auf Terrassen zu sitzen und nachzudenken, aber auch in ungefähr 300 Jahren nichts auf die Reihe gekriegt haben.
Genau so. Es ist so ein Phlegma. Man fällt einem Phlegma anheim und einem Müßiggang, der irgendwie nicht wahnsinnig produktiv ist und auch nicht sinnstiftend ist und auch keine Freude macht.
Nun bin ich ja gespannt, du hast uns ja hier schon mit Alkohol an den Rand des Drogenmissbrauchs geführt, sage ich mal. Ich bin ganz erleichtert, dass du aus dem anderen Buch nichts mitgebracht hast, denn auch da geht es ja um Drogen.
Ja, ich habe was zum Lachen mitgebracht. Es ist einer dieser langen Buchtitel, wie Grisha mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste. Das neue Buch von Jakob Hein. Und das Buch spielt in der DDR. Und der junge Grischer hat seinen ersten Job. Er kommt aus so einer DDR-Vorzeigefamilie und er wird Assistent in der Außenhandelsabteilung der DDR. Und zwar in dem Büro, das für den Handel mit Afghanistan zuständig ist. Aber das Bruderland Afghanistan, das hat eigentlich nichts, was für die DDR interessant wäre. Also es ist eigentlich ein ruhiger Job. Aber Grischer hat eine Idee. Denn es gibt Haschisch in Afghanistan. Und es gibt eine Lücke in den DDR-Gesetzen. Und so importiert er Drogen und er schlägt das eben dem ZK der SED vor und die ganzen alten stalinistischen Bonzen, die sind alle irgendwie in heller Aufregung. Also er importiert Drogen und die DDR vertickt die Drogen dann am Grenzübergang zur BRD und zwar für Devisen, für Westgeld. Und als Tarnung gibt es in diesem Laden so ein paar afghanische folkloristische Handarbeiten. Und das spricht sich sehr schnell rum und hunderte junge Leute aus dem Westen wollen plötzlich unbedingt in den Osten über die Grenze. Und dann bekommt das aber, und das ist auch ein Riesenerfolg, das Geschäft. Und dann bekommt die Regierung in Westdeutschland das mit und setzt einiges in Bewegung. Es gibt eine Krise und dann steht da plötzlich Franz Josef Strauß. Ich glaube, das kann man verraten, weil das auch auf dem Buchdeckel relativ schnell kommuniziert wird. Franz Josef Strauß mit seinem echten, ja damals historischen Milliardenkredit für die DDR. Ich fand, das ist eine witzige, verrückte Idee. Der Jakob Hein, der schreibt das so lustig. Ich musste wirklich auf jeder Seite lachen und schmunzeln. Es ist so ein bisschen Goodbye Lenin, ein bisschen Sonnenallee-Vibes. Und das ist schon immer klar, dass die DDR eine Diktatur ist. Ein verlogenes System durch und durch. Aber Jakob Hein erzählt es nicht mit moralischem Zeigefinger, sondern ich finde über diese skurrilen Figuren, über diese skurrilen Situationen. Also Grischa trank noch eine Cola. Das System war dem Untergang geweiht, aber seine Getränke schmeckten gut. Ich finde das wirklich auch liebevoll beschrieben und ich hatte großen Spaß mit diesem Buch.
Ja, ich lache ja selten laut bei Büchern, aber ich habe häufiger geschmunzelt dabei. Und es ist schon absurd, wie das da erzählt wird. Wie der Grischa dann einfach nur, weil er in diesem Institut ja gar nichts zu tun hat, er kommt da an und möchte arbeiten und wird dann in die Kunst des kunstvollen Wartens eingeführt, damit bloß keiner merkt, dass er nichts zu tun hat. Denn dann würde man ja Aufgaben kriegen, die man nicht erledigen möchte. Soll man dann da sitzen und einfach nichts tun, aber so wirken, als ob man etwas tun würde. Und das schafft er auch ganz gut, nur er tut dann ja wirklich etwas und hat diesen Plan und diese Idee tatsächlich, wie es dann auch begründet wird, nicht? Dann plötzlich müssen ja die Westdeutschen Grenzkontrollen einführen, was sie eigentlich nicht haben. Sie erkennen die Grenze ja nicht an, wenn dann die Westdeutschen mit ihrem schwarzen Afghanen zurückkommen. Das ist schon sehr klug durchdacht. Ja,
die Logik des Kalten Krieges ist da nochmal witzig auf den Punkt gebracht. Mhm.
Es ist halt so ein typischer Schelmenroman, also in so einer ganz tollen Tradition, dass er ja fast so ein bisschen naiv durch die Welt läuft. Plötzlich ist er dann in Afghanistan auch ziemlich toll beschrieben, bringt dann da Filme mit und Filmprojektoren, weil er auch noch in einem Filmclub Mitglied geworden ist. Ja, es liest sich sehr leicht, es ist wirklich sehr unterhaltsam. Mir war es dann irgendwann ein bisschen zu viel, als alle so ein leicht vergiftetes, angehaschtes Gulasch essen. Da rutscht es mir ein bisschen zu sehr ins Klamaukige. Da wird dann sehr viel geflucht und sehr viel geschimpft und es entsteht dann eine Liebesgeschichte daraus. Ja, da...
Jan, kurz außerhalb der Komfortzone.
Ja, also es ist alles okay, es ist nicht schlimm, aber da hatte ich das Gefühl, das hätte ich gar nicht gebraucht, diese Nebenhandlung, die er dann da plötzlich aufmacht. Ich fand diese Idee an sich, die hätte schon alleine getragen.
Ja, wenn er da mal kurz über die Stränge schlägt, der Autor, finde ich nicht so schlimm. Ich finde auch, man lernt wahnsinnig viel. Also wie wichtig der Mindestumtausch der Westbesucher für die DDR war, dass Melitta Kaffeemaschinen in der DDR produziert wurden, dass es in West-Berlin eine freiwillige Polizeireserve gab. Also im Prinzip, ich sag's mal jetzt unangemessen zugespitzt, so ein Schlägertrupp, der so engagiert wurde, um die Polizei im Kampf gegen den Osten zu unterstützen. Die mussten dann irgendwann aufgelöst werden, weil das viele kriminelle Subjekte da waren. Also ich habe dieses Buch wirklich mit Schmunzeln und manchmal mit Lachen gelesen. Und wer Goodbye Lenin mochte, der wird das wirklich lieben. Jakob Hein, wie Grischa mit einer verwegenen Idee beinahe den Weltfrieden auslöste. Im Kiwi Verlag erschienen, 254 Seiten für 23 Euro.
Es wird sehr viel beschrieben, sehr detailliert, wie die Butterstullen in der DDR eingepackt waren. Das ist hochinteressant, da würde mich interessieren, da ich das ja alles nicht erlebt habe, wie realistisch das tatsächlich auch beschrieben ist, dieser Staat. Ich habe überlegt und ich bin nicht zu einem Ergebnis gekommen, deswegen wollte ich dich danach fragen. Es wird hier sehr ausführlich auch erklärt, warum Hasch eigentlich überhaupt gar nicht schlimm ist. Alkohol und Nikotin ist eigentlich viel, viel schlimmer und wenn es sogenannter Medizinalhanf ist, dann sei das ja völlig in Ordnung. Wird das da eventuell doch etwas zu sehr verharmlost?
Jetzt haben wir die großen politischen, gesellschaftspolitischen Themen. Ich bin auch eher skeptisch, was die Freigabe von Haschisch und Marihuana angeht. Hast du Haschisch-Erfahrung?
Ganz wenige. Ich gestehe, ich habe das mal ausprobiert. Ich bin da extra mit zwei Freunden nach Rotterdam gefahren, weil ich mich in Deutschland gar nicht getraut hätte und auch gar nicht gewusst hätte, wie ich da denn drankommen sollte. Und dann saßen wir zu dritt in einem Hotelzimmer und bei den anderen beiden wird es funktioniert haben, bei mir nicht. Es war ein sehr ernüchternder, langweiliger Abend. Und ich bin da wirklich auch eher skeptisch. Also mich stört es immer, wenn in Büchern, in Romanen, wie selbstverständlich mittlerweile Figuren kiffen, hatten wir zuletzt auch bei Jojo Moyes. Das ist ja völlig normal, dass man es irgendwann zur Entspannung dazu nimmt. Ich kenne eben auch Menschen, die wirklich dadurch in eine Drogensucht abgerutscht sind. Also man kann nie so eine ganz einfache Kausalkette nehmen, aber die wirklich durch zu viel Haschischkonsum abgerutscht sind und die auch wirklich psychische Probleme gekriegt haben. Deswegen tue ich mich schwer damit, wenn das einfach so dahingestellt wird. Das macht er hier ja nicht. Also Jakob Hein zeigt ja auch durchaus, eben in dieser Szene, die ich kritisierte mit dem Gulasch, was da auch draus werden kann, wenn man das unkontrolliert macht. Deswegen, ja, ich habe es einmal ausprobiert, ich würde es heute nicht mehr.
Ja, ich habe das auch mal ausprobiert und ich habe irgendwann einen Lachflash bekommen und musste dann ganz viel essen. Aber es hatte sonst irgendwie aber keine bewusstseinserweiternde oder wunderbare Wirkung, sondern alles eher ätzende Nebenwirkungen. Du beantwortest alle Mails, die dazu kommen.
Nein, also.
Zum Beispiel, weil wir natürlich ausgerechnet heute, und das ist natürlich ein heißes Eisen, ausnahmsweise einen alkoholischen Drink
präsentieren. Und das ist richtig. Und das finde ich dann wiederum sehr gut, dass Jakob Hein aufzeigt, natürlich kannst du in der DDR, aber in Westdeutschland ja auch, lange vor der Legalisierung, natürlich kannst du Alkohol kaufen und zwar auch sehr billig kaufen, all das in anderen Ländern. Und natürlich kannst du Zigaretten kaufen, wenn auch mit Warnhinweis. Und natürlich, ich habe das jetzt nicht nachrecherchiert, aber nach allem, was ich weiß, sind die beiden mindestens ebenso gefährlich, wenn nicht noch gefährlicher. Besonders Alkohol. Wie viel Alkoholtote haben wir, weil sich Menschen zu Tode trinken? Wie viel Alkoholtote haben wir, weil das die Fahrtüchtigkeit oder überhaupt die Handlungstüchtigkeit beeinflusst? Insofern ist es schon richtig, es wäre zu leicht zu sagen, nein, nein, das böse Haschisch, aber alles andere ist in Ordnung. Und da merke ich ja dann auch selber, dass ich beim Alkohol wesentlich schneller geneigt bin zu sagen, ach, ist ja gar nicht so schlimm, auch wenn es das eigentlich natürlich auch mit Vorsicht zu genießen ist.
Und inwiefern ist es okay, es zu sagen, Alkohol ist erlaubt, dann sollte doch Haschisch auch erlaubt sein. Also die eine Droge über die andere zu legitimieren, da bin ich auch eher skeptisch.
Aber wenn wir alle unsterblich wären, wie bei Maya Lunde, dann bräuchte man es wahrscheinlich, um irgendwie auch mal neue Erfahrungen zu sammeln.
Hoch die Tassen!
Ja. Wie kommen wir da jetzt wieder raus, indem wir einfach direkt zu denen gehen, die ganze Zeit hoch die Tassen sagen, nämlich den Mayas?
Ja.
Da sieht man nämlich, wohin es führen kann. Also nimm doch mal einen großen Schluck und dann kommen wir zu einem wiederentdeckten Klassiker, wiederentdeckt in Deutschland. In Portugal ist er der Klassiker schlechthin, habe ich gelesen. Die Mayas von José María Eça de Queiroz. Erstmals im Jahr 1888 erschienen und eine große Familiengeschichte, und zwar jene der titelgebenden Mayas. Die Mayas sind ein Adelsgeschlecht, eine Kaufmannsfamilie, vielleicht auch sehr reich, sehr angesehen. Zumindest waren sie das noch zu Zeiten von Don Afonso, dem Pater Familias. Sein Sohn Pedro hat dagegen nicht mehr ganz so einen guten Ruf gehabt. Er war ein wenig das schwarze Schaf der Familie. Beruflich brachte er es zu nichts, heiratet dann unter seinem Stand eine Frau, die ihn auch nicht liebt, sondern mit einem neapolitanischen Prinzen dann irgendwann verlässt. Die Tochter nimmt sie mit und daraufhin nimmt Pedro sich das Leben. Der Enkel Carlos Eduardo wächst dann also bei seinem Großvater auf und Don Afonso verwöhnt ihn ganz furchtbar. Ich habe selten ein unsympathischeres Kind kennengelernt wie diesen Carlos Eduardo als Junge. Wie er da sitzt und sich alles herausnimmt, Pastor und Hauslehrer und alle sitzen am Tisch. Er hat gar keine Lust auf irgendetwas. Und der Großvater lässt ihm alles durchgehen und sagt, was braucht man schon die Bildung? Wichtiger ist doch, dass das Kind das Leben genießt und Spaß hat und seine natürlichen Kräfte entwickelt. Carlos wächst entsprechend auf, sehr verwöhnt, sehr selbstüberzeugt, will Arzt werden, studiert, eröffnet eine Praxis. Eigentlich aber frönt er sehr bald den Müßiggang. Gemeinsam mit seinem Freund Ega trinkt er, geht er ins Theater, schwärmt für Schauspielerinnen und schöne Nachbarinnen, bis er sich schließlich verliebt in die geheimnisvolle, schöne Maria Eduarda. Und auch das führt ihn fast in den Ruin. Der Roman ist oft mit den Buddenbrooks verglichen worden. Daniel, deswegen habe ich sofort gedacht, als ich den las, den muss ich dir doch schicken. Hast du die Buddenbrooks da wiedererkannt?
Ja, tatsächlich. Eine große Familie, eine bedeutende Gesellschaft. Die große Zeit liegt aber schon hinter ihnen, in diesem Fall in Portugal. Man importiert englische Moden, man importiert englische Getränke zum Wohljahn, man importiert französische Musik. Die Buddenbrooks gehen ja auch los mit Französisch und Plattdeutsch und Hochdeutsch. Und das ist ja genau auf die 12. Also ein ganz ähnliches Milieu, ein ganz ähnliches Setting. Man diskutiert, ob es nicht besser wäre, wenn man von Spanien erobert würde. Also eine gewisse Dekadenz, ein Müßiggang und auch eine gewisse Provinzialität. Und ich als gebürtiger Lübecker kann das nicht abstreiten, dass den Buddenbrooks auch so eine gewisse Provinzialität anhaftet. Langweilige Pferderennen, glanzlos spielen die da, jeden Tag Karten spielen. Und die Kirche ist nur noch so eine moralinsaure Katechismusabfragerei. Und tatsächlich beginnen ja die Buddenbrooks auch mit einer Katechismusabfrage. Und die Männer spielen in diesem Roman, ja, in den Mayas die Hauptrolle, die wollen an dieser Langeweile, muss man ja fast sagen, irgendwas Glanzvolles machen, sagt Carlos. Der wird ja Arzt, hat aber so eine Praxis, der hat gar keine Patienten. Das heißt, er scheitert auch als Arzt. Und alle sind irgendwie, und das ist ein wichtiges Wort, glaube ich, in dem Buch, alle sind irgendwie Dilettanten. Also nie ganz Feuer, nie ganz Flamme, sondern die Revolution fordern sie nur beim Punch, wenn sie da zusammen sitzen und trinken. Sie haben Affären mit verheirateten Frauen und das ist sozusagen ihr Leben. Es macht doch keiner was, sagt Carlos mal. Also das reine Phlegma. Und ich habe es schon auch als Portugal-Satire damals gelesen. Er hatte mit dem Buch ja nicht viele Fans in seiner Heimat. Zunächst wie die Buddenbrooks. Ein Gesellschaftsroman, eine Milieustudie. Also es ist schon lang. Allein quantitativ 944 Seiten. Aber es ist schon sehr schön geschrieben. Sehr schön übersetzt, soweit ich es beurteilen kann. Und man ist ja mittendrin in diesem Ruhepuls und wird dann auch von diesen Kleinigkeiten, von diesen Affronts, von den Skandälchen mitgerissen. Das fand ich schon.
Ja, ich fand es ergänzte sich dann tatsächlich auch ganz schön mit Maya Lunde, weil es nämlich dieses Gefühl ist, man muss ja nichts tun, es ist ja fürs Leben gesorgt, das Geld ist da und der Eger, den finde ich auch sehr spannend, der hat ja diese grandiose Idee, ich fand die Idee grandios, einen Roman zu schreiben aus Sicht eines Atoms, neuer Gedanke damals, glaube ich, das Atom und das war schon im Urknall dabei und schafft es dann durch die gesamte Weltgeschichte bis in seine Feder, als selbst das Atom ist gelangweilt und denkt, jetzt muss doch mal was passieren, also erzähle ich meine Geschichte. Und natürlich schafft er es nie, diesen Roman zu Ende zu schreiben. Aber er rennt mit dieser Idee rum, das öffnet ihm auch noch die Türen zu Salons und Frauenherzen. Und es wird aber nichts draus, weil sie eben auch nicht müssen. Und so verschwenden sie ihre Jugend, so verschwenden sie all die guten Potenziale, die da wären und trinken und träumen davon, bis es dann eben irgendwann zu spät ist. Und das ist auch witzig geschrieben, finde ich, immer wieder. Zum Beispiel sitzen sie zusammen und sagen, es gibt nichts, wirklich nichts im Leben, dem man wirklich hinterherrennen müsste. Alles ist schon da gewesen, nichts ist so spannend. Und dann fährt aber die letzte Bahn und sie müssen rennen, um sie noch zu kriegen. Ganz so quasi ein Absatz später. Das sind dann immer so kleine Schmunzler, die da kommen. Also ich finde auch, natürlich ist da viel portugiesische Geschichte, auch der Untergang der portugiesischen Monarchie, das versteht man nicht alles. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Ich glaube, auch bei den Buddenbrooks versteht man ja nicht jede Anspielung auf die lübeckische Stadtgesellschaft. Man liest es so mit im Hintergrund, im besten Fall erinnert man sich bei einem Namen, dass man den vielleicht schon mal irgendwo gehört hat. Im zweitbesten Fall ist das auch egal. Und irgendwann sind dann 944 Seiten rum und ich habe festgestellt, ich habe mich überhaupt nicht gelangweilt.
Nein, sehr unterhaltsam auf diese Art, in diesem Ton. Und ich habe es auch als Gegenstück, als Komplementär oder als Nachbar von Maya Lunde gelesen, weil es ja ein ähnlicher Umgang, es geht um Umgang mit unserer Lebenszeit. Was mache ich damit? Es passiert ja nicht. Insofern ja zwei ganz unterschiedliche Bücher von zwei ganz unterschiedlichen Autoren aus ganz unterschiedlichen Epochen, die aber um denselben Kern kreisen. Interessant.
Also eine tolle Wiederentdeckung von José María Eça de Queiroz, die Mayas, übersetzt aus dem Portugiesischen von Marianne Gareis. Bei Hansa ist es erschienen, hat 944 Seiten und kostet 44 Euro.
Vor 150 Jahren in Lissabon, das ist schon eine andere Epoche, aber um eine ganz andere Ära und Epoche geht es jetzt.
Ich klingel mal schon mal so für unseren schönen Buchladen hier. Denn Steffen hat uns besucht.
Der Buchladen.
Im Eat, Read, Sleep Buchladen, da geben wir Buchtipps wie im echten Buchhändlerleben. So nach dem Motto, da kommt jemand in den Laden rein, Ding Dong. Ja, ich hätte gern ein Buch für meinen Schwiegervater, der gern im Garten arbeitet und nur Krimis liest. So, und da sucht Steffen jetzt ein Buch für sich. Er schreibt, er hat bereits Bücher gelesen, die in den unterschiedlichsten Epochen spielen. Nur die Steinzeit fehlt ihm noch. Gibt es dazu empfehlenswerte Romane? Ganz wichtig, bitte keine Jugendliteratur oder allzu trivial, sondern eine packende Geschichte, die zugleich den Alltag und das Leben jener Zeit authentisch widerspiegelt. Buchhändler Jan, hast du da was?
Ja. Der berühmteste Steinzeitbewohner, der mir eingefallen ist, den man heute noch kennt, das ist ja Ötzi. Jene Mumie, die 1991 in den Ötztaler Alpen im Gletscher gefunden wurde. Und der ungefähr, hat man dann herausgefunden, 3200 vor Christus starb. Also in der Jungsteinzeit muss das gewesen sein. Und Untersuchungen haben ergeben, dass dieser Ötzi ermordet wurde. Ein Kriminalfall also. Und Frank Schlösser erzählt in seinem Roman »Der letzte Pfeil« diesen Kriminalfall nach, und zwar aus der Perspektive des Mörders. Gleich zu Beginn wissen wir, dieser Mensch, der Ich-Erzähler, hat Ötzi ermordet. Und warum hat er das gemacht? Das ist die spannende Frage. Und dann erfährt man relativ viel auch, wie diese Steinzeitmenschen in den Alpen eigentlich lebten. Die leben in so einem kleinen Tal, eigentlich abgeschottet. Und da wird dann sehr ausführlich teilweise hat das auch Längen, aber genau das suchst du ja, Steffen, dass da erklärt wird, wie man da eigentlich lebte. Deswegen wird das vielleicht was für dich sein. Erzählt, wie sind die Hierarchien aufgebaut? Wie hatte man eigentlich Kontakt mit anderen? Wovon hat man sich ernährt? Wie waren eigentlich die Wohnungen aufgebaut? Das erfährt man da. Und dann kommt der Fremde und der bringt den Sonnenstein mit. Das ist Kupfer. Kupfer haben die Menschen noch nie gesehen in dieser Zeit. Und da ist plötzlich einer und bringt es. Und was löst das aber plötzlich aus, wenn man doch auch gar nicht weiß, was das ist? Und was mir daran so gut gefällt, ist, dass Frank Schlösser wirklich historisch sehr genau arbeitet. Auch die Theorien, die es um Ötzi gab, da alle mit eingewoben hat. Zum Beispiel hat man festgestellt, dass in Ötzis Haaren tatsächlich Rückstände von Kupfer zu finden waren. Also es ist schon möglich, dass er damals, in einer Zeit, wo das gar nicht so verbreitet war, damit Kontakt gehabt haben muss. Und im Mittelpunkt steht natürlich die Frage, warum musste Ötzi denn am Ende sterben? Warum wird denn dann dieser letzte Pfeil tatsächlich abgeschossen? Also ein spannendes Buch mit viel Steinzeitpanorama, aufgehängt an einem historischen, realen Kriminalfall, hat auch 2017 den Friedrich-Glauser-Preis, also diesen bekannten Krimi-Preis, bekommen. Erschienen ist das Ganze im Emons Verlag schon im Jahr 2016, aber das ist ja im Vergleich zur Steinzeit wirklich ein Katzensprung.
Ja, und ich habe auch noch einen Buchtipp zur Steinzeit dabei. Das ist auch ein Krimi, der beginnt in der Gegenwart in Frankreich. Da wird ein Swimmingpool gebaut und bei den Bauarbeiten finden die ein Skelett aus der Steinzeit. Und diesem Frauenskelett fehlt ein Finger. Was ist damals geschehen? Und dann geht der Krimi los. Zeitsprung, man ist dann mit der Frau aus der Steinzeit unterwegs und es wird erzählt, wie man sich da als Frau damals auch durchsetzen konnte. Und die Frau im Buch, die spricht dann auch wie von heute, sind Dialoge von heute. Jan, wie ist denn das in diesem Ötzi-Buch? Wie wird da Sprache umgesetzt?
Größtenteils versucht Frank Schlösser auch eine Sprache zu finden, die passen könnte. Also wenn sie Sex haben, wird da zum Beispiel von Klatschen gesprochen, weil man das sich vielleicht eher so akustisch vorstellt. Gelingt ihm nicht immer, also manchmal bricht er dann schon, da ist ihm vielleicht nichts eingefallen oder es wirkt modern, aber die größte Zeit versucht er auch, realistische Dialoge zu führen.
Also dieses Buch in diesem französischen Krimi ist das eher so auch ein bisschen witzig, also ein Krimi mit feministischem Spirit auch. Also das Eintauchen in die Historie ist jetzt wahrscheinlich nicht so bedeutsam, aber es ist auch per Definition ein Steinzeitroman von Annelore Kerr, Finger ab, im Argument Verlag erschienen. Als Taschenbuch hat es 204 Seiten und kostet 15 Euro.
Auch ein spannendes Gedankenexperiment zu schauen. Anhand von diesem Skelett waren Frauen vielleicht eben auch nicht nur die braven Sammlerinnen zu Hause, sondern hatten sie ein ganz eigenes Leben? Sind sie vielleicht auch Wissenschaftlerin? Diese Frau, ich habe das Buch auch gelesen, diese Frau, diese Olli, die dann da zum Leben erweckt wird, die stellt ja fest, dass zwischen dem Sexualakt und der Schwangerschaft ein Zusammenhang ist. Das wusste man bis dahin noch gar nicht, zumindest in diesem Buch
hier.
Und das ist sehr spannend gemacht. Also eine feministischere Sicht auf die Steinzeit, auch sehr spannend zu lesen. So, Steffen, ich hoffe, da ist was für dich dabei. Uns schreckt ja nichts. Wenn ihr noch eine Epoche habt oder ein Thema oder ein Land, aus dem ihr gerne auch mal einen Tipp bekommen würdet, dann schreibt uns doch an unseren Buchladen eatreadsleep@ndr.de. Und wer weiß, wenn es das nächste Mal klingelt, vielleicht seid ihr dann ja bei uns zu Besuch.
Also ich muss sagen, ich habe hier erst ein paar Schlucke genommen und ich merke schon, wie mir ein bisschen blümerant wird.
Solange du jetzt nicht wie der Erich Mielke nach dem Gulasch anfängst, mich unflätig zu beschimpfen, kann ich damit ganz gut leben.
Wir sind so kurz davor.
Ja, wer weiß, bis jetzt waren wir eigentlich ziemlich einhellig der gleichen Meinung. So viele gute Bücher heute.
Ja, wirklich gute Bücher. Und unterschiedliche Bücher, also in einer unterschiedlichen Tonalität, aus unterschiedlichen Epochen. Mal sehen, ob es so weitergeht.
Die All-Time Favorites.
Anna hat uns geschrieben. 17 Jahre alt ist sie, Eat, Read, Sleep Fan. Und sie mag es besonders, wenn wir hier über Bücher auch mal diskutieren, also auch mal unterschiedlicher Meinung sind.
Dann bin ich ja mal gespannt, ob wir hier endlich mal in Streit geraten. Anna hat als Pflichtlektüre im Abitur Heimsuchung von Jenny Erpenbeck im Deutschleistungskurs und sie hat festgestellt, völlig zu Recht, dieses Buch im Podcast wurde noch nie besprochen.
Ja, sie selbst hätte das Buch wahrscheinlich nie in die Hand genommen, schreibt sie, und war beim ersten Lesen auch sehr verwirrt. Durch das Behandeln im Unterricht findet sie es aber relativ interessant, also auch relativ interessant, sowohl vom inhaltlichen als auch die literarischen Aspekte und den Schreibstil. Jenny Erpenbeck, Heimsuchung.
Worum geht's? Es geht um ein Haus am Märkischen Meer, beziehungsweise eigentlich beginnen wir hier auch viel, viel, viel früher, Steffen, aufgepasst, vor 24.000 Jahren, als sich die Landschaft bildete, nämlich das Märkische Meer entstand. Da gibt es einen Gletscher und es bildet sich eine Rinne und dort entsteht dieses Märkische Meer, das seinen Namen übrigens Theodor Fontane verdankt. Besser bekannt ist es heute als Scharmützelsee in Brandenburg. Und irgendwann entsteht dann in dieser Landschaft auch ein Haus. Und dieses Haus ist vielleicht der eigentliche Protagonist dieser Geschichte. Denn anhand der Einwohner dieses Hauses erzählt Jenny Erpenbeck dann die deutsch-deutsche Geschichte. In Einzelgeschichten und Einzelschicksalen. Da ist die kommunistische Schriftstellerin, die vor den Nazis nach Moskau geflohen ist und sich von dort quasi ihr Land zurückerschrieben hat und in die DDR zurückkehrte schließlich, nur um auch dort schikaniert und verfolgt zu werden. Da ist die jüdische Familie, von denen nur einigen die Flucht gelingt vor den Nationalsozialisten. Andere werden vergast oder erschossen. Schlimme Schicksale, die da beschrieben werden. Da ist die Frau des Architekten, die sich vor den heranrückenden Russen versteckt in einem Geheimzimmer und doch schließlich entdeckt wird. Und da ist als alles verbindendes Element nicht nur das Haus, sondern auch der Gärtner, der durch die Jahrzehnte hin seiner Arbeit nachgeht, Bäume pflanzt, Bäume wieder fällt, den Garten bestellt. Ein bisschen so wie Otto in Für immer scheint auch er unsterblich geworden zu sein, auch wenn seine Kräfte irgendwann dann doch nachlassen. Diese Geschichten sind alle miteinander verwoben, was wirklich gut gemacht ist. Also es gibt so Parallelen von einem Mädchen, einem jungen Mädchen, das versteckt sich, ich glaube, im Warschauer Ghetto in einer Kammer. Furchtbar, sie ist da und sie weiß, niemand wird mehr kommen, um sie abzuholen, weil ihre Mutter nicht wiederkehrt. Was macht sie jetzt? Bleibt sie in der Kammer? Und parallel dazu die Frau des Architekten, die sich in diesem Geheimzimmer einschließt und dort versucht, vor den Russen in Sicherheit zu sein. Oder der Architekt, der sich damit beruhigt, dass er ja das Haus den jüdischen Besitzern zwar abgekauft hat für deutlich unter Marktwert, aber ihn damit ja die Flucht ermöglicht hat, nur damit wir dann wenig später erfahren, aus der Flucht ist leider nie irgendetwas geworden. Ein Buch, das sehr, sehr erschütternd ist, das aber, glaube ich, ganz, ganz viel Diskussionsstoff bietet und deswegen finde ich eine wirklich gute Wahl für die Oberstufe.
Ich habe das jetzt zum ersten Mal gelesen, es ist ja nach meiner Schulzeit erschienen und ich war ganz und gar geflasht. Was für ein umwerfendes Buch, ein Haus, so viele Schicksale, die Frage nach Heimat, der Titel Heimsuchung, einerseits sozusagen das Schicksal, das gewalttätig einen überkommt und einen die Existenz bedroht und auf der anderen Seite die Heimat, die man sucht, ja, die Behausung, der Architekt, das ist ja kein Zufall, dass es ein Architekt ist, der einer der Protagonisten ist. Ein Haus und seine Menschen. In einem Jahrhundert, seitenlang geht es am Anfang um Aberglauben, um Praktiken, um eine Hochzeit, was alles gemacht werden soll. Damals im bäuerlichen Norddeutschland. Die Brautkutsche fährt als letzte hinter den Kutschen der Gäste. Sie darf nicht stehen bleiben und auch nicht umkehren. Der Brautzug muss, wenn irgend möglich, vermeiden, am Friedhof vorüberzufahren. Die Brautleute dürfen sich während der Fahrt nicht umsehen. Also wie ein Reglement aus der Hochzeit wirklich ein starres Ritual macht. Erpenbeck, muss ich sagen, macht es einem beim Lesen nicht ganz leicht. Also es ist, glaube ich, nichts fürs Krankenlager. Man muss sich Kapitel für Kapitel erarbeiten, jedenfalls war es bei mir so, um wen es geht und welches Schicksal das ist. Aber nach ein paar Sätzen, finde ich, ist man drin in der Heimkehrerin nach dem Zweiten Weltkrieg, die im sowjetischen Exil war, dort Schuld auf sich geladen hat. Es wird mit wenigen Federstrichen ganz radikal und ganz transparent und ganz plastisch und auch mitreißend erzählt. Und in diesem jüdischen Mädchen, das im Haus lebte und dann deportiert wurde im Warschauer Ghetto, das dann am Ende nur noch die Erinnerung an die Heimat hat. Das hat mich so berührt. Am Schluss stirbt dieses Mädchen. Zitat: 3 Jahre lang hat das Mädchen Klavierspielen gelernt. Aber jetzt, während sein toter Körper in die Grube herunterrutscht, wird das Wort Klavier von den Menschen zurückgenommen. Jetzt wird der Rückwärtsüberschlag am Reck, den das Mädchen besser beherrschte als seine Schulkameradinnen, zurückgenommen. Und auch alle Bewegungen, die ein Schwimmender macht, das Greifen nach Krebsen wird zurückgenommen, ebenso wie die kleine Knotenkunde beim Segeln, all das wird ins Unerfundene zurückgenommen. Und schließlich ganz zuletzt auch der Name des Mädchens selbst, bei dem niemals mehr jemand es rufen wird, Doris. Und Doris Kaplan hat Jenny Erpenbeck das Buch gewidmet, dem jüdischen Mädchen, das es eben wirklich gegeben hat. Sie hat hier, Jenny Erpenbeck hat in dem Buch autobiografische Erfahrungen und Informationen eingespeist, ihrer Familie, ihrer Herkunft, des Hauses, in den Archiven. Und ich ahne, was hier tatsächlich Abituraufgabe sein könnte, nämlich welche Bedeutung hat der Gärtner? Mhm. Der als zeitlose Figur, alterslos und zeitlos und auch ja, in gewisser Weise auch gesichtslos, meine ich ja, immer wieder auftaucht, so als zeitlicher Strom oder so, das Leben fortsetzen lässt, für Fruchtbarkeit sorgt. Und ich fand es auch die Sprache wahnsinnig unterschiedlich und plastisch und originell.
Unbedingt. Man muss reinkommen, das hast du gesagt. Gleich der dritte Satz, ich lese den einmal vor, da dachte ich, oha, hätte ich das eine Oberstufe gemocht. Gleich der dritte Satz, es geht um den Gärtner, ist, er geht den Bauern bei der Veredelung ihrer Obstbäume im Frühling zur Hand, okuliert Wildlinge um Johannes auf treibende oder am zweiten Safttrieb auf schlafende Augen, kupuliert die Äste der zu veredelnden Bäume oder schäftet sie an, je nach Dicke. Und der Satz geht noch ein bisschen weiter. Also sehr viele Fremdwörter gleich zu Beginn, die auch so ein Gefühl der Fremde schaffen. Und auch, was du zitiert hast, dass man genau weiß, wenn die Hochzeitskutsche stehen bleibt, dann geschieht Böses. Wenn die Braut das Taschentuch fallen lässt, dann wird Unglück in die Ehe gebracht. Man muss ganz bestimmte Rituale verfolgen. Und die werden dann weggewischt, auch sprachlich weggewischt, fand ich total gut gemacht, dass der Architekt schon im zweiten oder dritten Kapitel sagt, was weiß man denn noch? Also auch Gewissheiten, die damals ja da waren. Man wusste, das hat so zu sein, weil man vielleicht doch in einem Einklang eher mit der Natur lebte, mit dem Gärtner, mit den Bauernregeln. All das war weggewischt, aber was waren denn die neuen Gewissheiten? Die Gewissheiten wurden genauso schnell weggewischt. Und wer im einen Moment hier noch möglicherweise Täter ist, kann im nächsten auch schon wieder das Opfer sein, weil das Schicksal einfach über sie alle hinweggeht. Das ist sehr, sehr stark beschrieben. Und dadurch, dass es Einzelschicksale sind, wird die Geschichte viel, viel persönlicher, weil auch da, du hast es am Beispiel der Schriftstellerin gesagt, es eben auch nicht immer rein schwarz und weiß ist, sondern auch da es menschlich wird. Geschichte wird menschlich erfahrbar.
Und es gibt einen Prolog und einen Epilog. Und im Prolog gibt es eben um diesen Flecken Erde, der in der Eiszeit mit Gletschern und allem entstanden ist. Und am Ende, ich verrate es kurz, wird das Haus abgerissen. Diese prallvolle Geschichte wird beendet. Und im Epilog ist klar, es ist für die Erde letztlich nur eine kleine Irritation, so eine Art Wimpernschlag. Diese ganze menschliche Geschichte, die uns in dem Buch begleitet hat. Und die Erde kommt wieder zu sich zurück. Ich muss sagen, mit Kairos, mit dem anderen Buch von Jenny Appenbeck, habe ich ein bisschen gefremdelt. Aber dies hier ist von einer Wucht und von einem Klangreichtum, dass ich wirklich ganz und gar begeistert bin. Und es wird ja immer so gemunkelt, ach, die könnte eine Kandidatin für den Literaturnobelpreis sein. Und da würde ich sagen, das verstehe ich.
Ja, sie ist ja in anderen Ländern noch viel bekannter als bei uns. Hat ja gerade den International Booker Prize für Kairos bekommen. Also einer der Preise der wichtigsten im internationalen Buchbetrieb. Hat in Südkorea Preise gewonnen, hat in den USA Preise gewonnen. Bei uns fehlt, glaube ich, der wirklich große Preis noch. Wird sie für Heimsuchung jetzt nicht mehr bekommen, nee, weil das schon ein altes Buch ist, aber zumindest Schullektüre und damit wird sie vielen bekannt. Also ich wusste nicht, dass das Schullektüre ist. Ich finde, es ist eine sehr gute Wahl. Ja. Ich hätte sehr gerne über dieses Buch diskutiert, als über die Bücher, über die ich damals diskutieren musste. Aber Daniel, jetzt, wir wollen ja auch ein bisschen hier Unterstützung leisten. Also wenn nun die Frage auf dem Klausurbogen ist, welche Rolle spielt der Gärtner? Was ist die Antwort?
Er ist die zeitlose Figur, der das Anwesen pflegt, die Geschichte, die Abgründe, der das Leben fortsetzen lässt, für Fruchtbarkeit sorgt. Er ist sozusagen der Geist, kann man das so sagen, der Geist der Geschichte, der Geist des Hauses, der am Schluss tatsächlich ja aber versiegt und versandet und abnimmt und sich ausschleicht aus der Geschichte.
Und der völlig gleichmütig ja auch all diese Schicksale mitmacht. Ganz egal, wer der neue Hausherr, die neue Hausherrin ist. Er pflanzt, er fällt, er sät und irgendwann verschwindet er. Und es wird ihm ganz viel Böses nachgesagt. Er selber bleibt einfach eine nicht greifbare,
stoische,
sehr auch objektiv bleibende Persönlichkeit.
Und eben stoisch und nicht phlegmatisch. Also er tut ja was, er macht ja was und er sorgt ja dafür, dass es weitergeht. Jenny Appenbeck, Heimsuchung. Anna, das ist ein ganz tolles Buch, das du da im Deutsch-Abi hast. Bei Reklam erschienen unter anderem 205 Seiten für 7,95 Euro.
Und was ich immer total spannend finde, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe dieses Buch gelesen auf der Reise nach Nürnberg. Da war ich am vergangenen Wochenende, habe Familie meines Mannes besucht und dann taucht in diesem Buch plötzlich das Dürerhaus auf. Es spielt gar keine Rolle, aber ich wusste, ich stehe gleich davor und lese dieses Buch. Das kann ja nur Schicksal gewesen sein.
Ein Buch aus dem Leben.
Ein Buch aus dem Leben. Und deswegen habe ich gedacht, wenn das so ein Schicksal ist, dann muss ich daraus auch eine Frage ableiten.
Nein!
Das Quiz.
dann rückt die Dürer-Frage raus.
Ja, es hat mit Dürer am Ende gar nichts zu tun, aber es hat mit Nürnberg etwas zu tun. Denn ich bin dort am Herrenmarkt in eine Buchhandlung. Ich gehe ja im Urlaub immer unglaublich gerne in Buchhandlungen. Ich stand also dann davor, Korn und Berg, viele Grüße, und Korn und Berg wirbt damit, die älteste Buchhandlung Deutschlands zu sein. Mhm. Ich war drin. Wann wurde sie denn gegründet, Oha. Die älteste Buchhandlung Deutschlands?
Ja, da wird es ja wohl hoffentlich ein...
Na klar, also in der Steinzeit, das streichen wir gleich. Also wurde sie 1531 gegründet oder 1647 oder 1715?
In Nürnberg.
In Nürnberg.
1715 erscheint mir sehr jung. Also wann gab es nochmal, also 1531 ist ja auf dem Höhepunkt der fast schon der Reformation.
Ja.
Und das könnte da ja auch schon gewesen sein. Ich sag mal so Buchdruck und so. Und was war der 1647? Das ist ja kurz ein Jahr vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges.
Und 1715 ist?
Was ist denn 1715?
Eine willkürlich gewählte Jahreszahl. Achso, aber vielleicht sagen, hast du ja auch da zufällig noch etwas.
Also das kann ja alles sein. Ich nehme 1647.
Wann war denn Dürer?
Der war schon früherer. Der war ja 1531. Dann sag
deswegen rat doch nochmal.
Ja, 1531.
1531 ist richtig. Da hat sich Korn und Berg damals als älteste Buchhandlung, zumindest als älteste noch existierende Buchhandlung gegründet. Also ein Haus, das noch viel, viel, viel mehr Geschichte hat als das Haus am Märkischen Meer von Jenny Erpenbeck. Da gibt es möglicherweise auch Romane drüber, was sich da alles abgespielt haben mag und wer da alles drin gewesen ist in dieser Buchhandlung. Das würde mich auch sehr interessieren.
Steinzeit, da denke ich an Fred Feuerstein. Die Trickfilmserie Meet the Flintstones gibt es auch als Bücher. Deshalb gilt das auch.
Oh je, oh je.
Es ist eine Satire natürlich auch auf unser Leben in der Gegenwart. Ich fand immer witzig, wie die Tiere als Haushaltsgeräte benutzt haben. So ein Specht als Plattenspieler. Aber meine Frage ist, wie heißt, ganz einfach, wie heißt Fred Feuersteins bester Kumpel?
Barney.
Ja.
Barney und du hast doch bestimmt, also ich könnte jetzt einen Tipp abgeben, aber wir wollen ja alle anderen auch mal mitraten lassen. Genau. Also hast du doch jetzt bestimmt hier schöne Namen ausgedacht.
Also ist es Stony Curtis, ist es Mr. Schiefer oder Barney Geröllheimer? Barney Geröllheimer.
Lass mich nochmal überlegen. Nein, es ist Barney Geröllheimer.
Aber Zusatzfrage, und das habe ich nicht gewusst und es war eine echte Überraschung für mich, hat aber mit der Fernsehserie zu tun. Von welchem Komponisten stammt die Titelmelodie der Familie Feuerstein? Dum, 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 dum.
Nee, Mist, das waren die Simpsons. Also. Sing doch mal, ich kenne die gerade nicht. Meet the Flintstones. Ist das nicht Hanna-Barbera?
Das ist der, die Filme gemacht hat. Also ist es John Williams, ist es Beethoven oder Mozart?
John Williams, Beethoven oder Mozart? Kannst du es nochmal pfeifen? Nee, für Beethoven ist das zu verspielt. Das kann nicht sein. Es könnte Mozart sein, tatsächlich. Also Beethoven schließe ich aus. So. Dafür wird der Wumms, der steinzeitliche.
Der steinzeitliche Wumms.
Ich sag jetzt mal Mozart, einfach weil ich die Idee so schön finde.
Es ist Beethoven.
Nein.
Es ist aus einer Klaviersonate, der Sonate Nummer 17 in D-Moll, Opus 31 Nummer 2, aus einem langsamen Satz. Beethoven, der Soundtrack der Steinzeit.
Beeindruckend. Ich habe, jetzt öffne ich mal wieder ein Fenster meines literarischen Nerdtums. Und du musst darunter leiden. Ich habe eine Zeit lang gesammelt Figuren, die unsterblich sind in Romanen. Da hatte ich so eine kleine Excel-Datei, wo ich mir mal eingetragen habe, wenn da irgendwo eine auftauchte, weil ich die Idee so spannend fand. Und das ist noch nicht die Frage. Ich sag, wenn du aufpassen musst. Ich erzähle einfach nur. Und ich stellte mir vor, ich schreibe mal einen Roman, wo ich all diese unsterblichen Figuren der Weltliteratur aufeinandertreffen lasse, weil die ja so durch die Weltgeschichte laufen. So. Ich habe drei Romane rausgesucht, von denen nur zwei sich mit Unsterblichkeit beschäftigen. In zweien taucht eine unsterbliche Figur auf. Mhm. In welchem nicht?
Ach.
Ist das A. Thea Dorn, die Unglückseligen. Mhm. B. Simone de Beauvoir, alle Menschen sind sterblich. Oder C. Gioconda Belli, Unendlichkeit in ihrer Hand.
Ich habe keines dieser Bücher gelesen und gehe davon aus, dass das Naheliegendste das ist, in dem Unsterblichkeit keine Rolle spielt. Also alle Menschen sind sterblich.
Das ist aber nur ein trügerischer Titel, denn Simone de Beauvoir hat hier einen Roman geschrieben, einer ihrer Romane, wo tatsächlich Raymond Fosca auftaucht, ein unsterblicher Italiener. Im 13. Jahrhundert ist er geboren und trifft jetzt in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts auf eine Schauspielerin, verliebt sich in sie und gesteht ihr aber auch, dass er unsterblich ist. Und er leidet sehr darunter. Er möchte eigentlich endlich sterben. Also ganz starkes Buch von Simone de Beauvoir, die sich mit dieser Frage der Unsterblichkeit auseinandersetzt. Auch Thea Dorn hat das gemacht. Die hat Johann Wilhelm Ritter, einen Physiker, wieder auferstehen lassen aus dem 18. Jahrhundert. Relativ früh gestorben, der über die Unsterblichkeit forschte. Der trifft dann auf eine Kryotechnikerin, also eine, die sich heute mit Unsterblichkeit auseinandersetzt. Und bei Gioconda Belli geht es zwar um die Unendlichkeit in ihrer Hand, aber wir sind in einer Zeit noch früher als die Steinzeit, nämlich im Garten Eden bei Adam und Eva. Und es geht um die Liebe dieser beiden Menschen aus Sicht von Eva.
Wunderbar. Ich erde uns noch ein bisschen von der Flughöhe. Es gibt Bibliotheken und Bücherbusse bei uns, also die über Land fahren. Wie kommen Bücher in Kenia zu den Menschen in der Provinz? Mit Kamelen, auf einem Elefanten oder mit einem Kanu?
Aber auch in Kenia gibt es doch Busse.
Ja, aber es gibt diese besondere, okay. Besonderen
das Bücherkanu, der Bücherelefant oder das Bücherkamel? Auf ein Kamel passen ja nicht so viele rauf, oder? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich versuche das nur gerade mit irgendetwas herleiten zu können. Ein Kanu, nee, Kanu ist glaube ich auch nicht gut, weil dann muss ja ein Fluss in der Nähe sein. Dann kannst du ja nicht überall hinkommen. Und ein Elefant kommt ja auch nicht überall hin. Ne? Also ist es vielleicht doch das Kamel? Ich sag mal Kamel.
Du lockst das Kamel ein. Und das stimmt. Es gibt tatsächlich in Kenia eine Kamelbibliothek, die vor allen Dingen für Kinder ist. Und da kommen so Kinderbücher auf dem Kamel. Super.
Ach, wie großartig,
ja. Aber wunderbar hergeleitet, genau, super. Das ist der Sherlock Holmes in Jan Ehlert.
Jo, und für die Sherlock Holmes unter euch, euch ist vielleicht aufgefallen, dass wir in dieser Folge gar keinen Gast hatten. Normalerweise ist ja immer jemand uns zugeschaltet, mit dem wir über Bücher oder über den Buchbetrieb sprechen. Das war diesmal nicht der Fall.
Der Gast ist nämlich kurzfristig krank geworden und dann haben wir gesagt, wir machen mal eine Folge ohne Gast. Wie hat es euch gefallen? Hat es euch gestört? Schreibt uns doch mal eure Eindrücke an eatreadsleep@ndr.de.
Dafür haben wir versucht, natürlich besonders viele Bücher unterzubringen. Ich hoffe, das habt ihr gemerkt und die Infos für alle diese Bücher, die findet ihr bei uns natürlich in den Shownotes.
Und nach den Büchern ist natürlich vor den Büchern.
Bestseller Challenge, die Auslosung.
Für die nächste Folge sind wir auf der Lit Cologne, also live mit Publikum und aus organisatorischen Gründen, weil die Bücher da schon langfristiger feststehen müssen, losen wir diesmal nicht, sondern wir haben uns für die aktuelle Nummer 1 der Bestsellerliste entschieden. Das ist der neue Roman von Takis Würger für Polina.
Katharina und Daniel werden in der nächsten Folge darüber sprechen und eben auch in Köln auf der Bühne. Und ihr habt ja schon mal über Takis Würger gesprochen, erinnere ich mich, über
Noah.
Was war das? Über Noah. Dann bin ich gespannt, wie euch für Polina gefällt. Lest doch mit, schreibt uns, wie ihr das Buch findet, an eatreadsleep@ndr.de. Und kommt natürlich gerne nach Köln, um die beiden dort zu treffen.
Wunderbar. Und jetzt können wir uns zurücklehnen, Maya-mäßig in Portugal noch einmal einen letzten Schluck nehmen.
Auf die Unendlichkeit.
Aber der knallt wirklich ganz schön. So viel Alkohol ist da gar nicht drin. Also, das war mal...
Mir geht's jetzt so wie in Rotterdam. Ich sitze hier und merke nichts. Aber trink doch noch ein bisschen.
Also, es ist schon so ein bisschen so, als ob ich auf dieser Kamelbibliothek sitzen würde.
Oje, oje. Nee, dann lass es lieber schnell hier zum Ende kommen, hier noch ein Unglück geschieht.
Eat, Read, Sleep.
Und wie immer haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
Ja, wir haben die Freude, euch zu erzählen, dass die Literaturfamilie in der ARD etwas größer geworden ist. Zwei Seiten, der Podcast über Bücher, ist nun auch in der ARD-Audiothek zu finden.
Unsere Kolleginnen Mona Amesian und Christine Westermann treffen sich alle zwei Wochen, um Bücher aus ihren eigenen Bücherregalen zu ziehen und sich dann gegenseitig zu empfehlen. Und dann diskutieren sie, schwärmen, streiten darüber.
Und das ist interessant, weil die beiden zwei Generationen voneinander entfernt sind und weil sie die Bücher immer ganz eng mit ihrem eigenen Leben verknüpfen.
Zwei Seiten, der Podcast über Bücher, ist wie das Gespräch, das man am liebsten in der Familie führen würde. Also wenn euch die Buchtipps bei uns noch lange nicht genug sind, dann hört doch mal rein, während ihr auf unsere nächste Folge wartet. Den Link packen wir euch in die Shownotes.